möchte noch ein Wort vor der Predigt sagen zum zweiten Feiertag an sich. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir an diesen großen Tagen wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten zwei Feiertage haben und dass wir Zeit haben für das Wort Gottes. Es ist vielleicht ein Stück schon vollzogenes Gericht, dass drüben in der DDR die zweiten Feiertage wieder zu Arbeitstagen erklärt wurden, wo viele Christen sowieso kaum mehr was damit anfangen können. Warum denn zweimal herhören auf die Botschaft des Wortes Gottes? Oder wenn dann in Russland sogar in diesem Jahre 75 der Ostertag zum Arbeitstag gemacht wurde, der kirchliche Feiertag nicht mehr möglich war, dann merken wir erst, welches Vorrecht wir haben, dass wir heute noch einmal Zeit haben, um das Evangelium der Geburt Jesu zu hören. Ich möchte noch einmal ein paar Verse aus Lukas 2 lesen. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde, und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Und noch den Schlussvers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Herr, zeig uns jetzt noch einmal etwas in deinem Evangelium. Amen. Liebe Gemeinde, die Maria am Ende dieser Weihnachtserzählung hat mir es angetan, wie sie die Worte noch einmal bewegt. Was war denn das für ein merkwürdiges Unternehmen? Was macht denn diese Maria da mit den Worten, die sie gehört hat? Sie dreht sie und sie schiebt sie, sie denkt noch einmal über alles nach, von der einen und von der anderen Seite. So wie wir es zu Hause machen, wenn man ein schönes Bild geschenkt bekommt, und dann überlegt man sich, wo hängt man es auf, an der Wand oder an der Wand, dann hebt man es mal hin und sagt, wo sieht es denn besser aus, so lange, bis man den idealen Platz gefunden hat. Und ich meine, bei der Weihnachtsgeschichte geht es einem ähnlich, dass man immer wieder drüber nachdenken muss. Und da, wo wir in der Stille zu Hause über dem Wort Gottes sitzen, machen wir ja das Gleiche. Dass wir das Wort lesen und noch einmal lesen, und noch einmal zurückgehen und noch einmal nachdenken und dann bewegen und dann mit unserem Leben konfrontieren und dann andere Stellen aufschlagen. Sie bewegte das in ihrem Herzen, sie dreht das und sie windet das, bis sie es verstanden hat, bis sie es begriffen hat. Und das bleibt eine Lebensbeschäftigung der Christen über der Weihnachtsgeschichte. Ich will heute noch einmal drei Randdinge herausgreifen aus der Weihnachtsgeschichte, die wir meist über der Mitte kaum beobachten, über dem zentralen Punkt meist dann auf die Seite schieben. Ich möchte zuerst auf die Zufälligkeiten unseres Lebens hinweisen. Es kommt mehrfach in dieser Erzählung vor, es begab sich. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass sich Dinge begeben in unserem Leben? So, wie wir plötzlich eine Nachricht bekommen, es begibt sich, ein Unfall ist passiert. Warum, wieso? Es begab sich so. Ein junger Mensch ist gestorben. Warum, wieso? Es begab sich. Einer wurde schwer krank. Warum, wieso? Es begab sich. Die ganzen schweren Ereignisse unseres Lebens, bis hin zu denen, die ausgebombt wurden. Warum hat es dieses Haus getroffen? Es begab sich. Die anderen sind geflohen mit einem schweren Schicksal aus der Heimat. Und die Gedanken gehen gerade in solchen Festtagen immer wieder zurück zur Heimat. Es begab sich. wenn wir all die schwierigen und schweren Erlebnisse, Kriegserlebnisse und was jetzt auf uns lastet, mal überlegen, woher kommt das denn? Ich glaube, es steht gerade uns Christen gut an, wenn wir sagen, wir wissen es nicht. Wir wollen nicht so machen, als könnten wir auf alles eine Antwort geben. Wir haben gestern davon gesprochen, von diesem schweren Rätsel, warum dieser 39-jährige Dr. Cato, der so nötig war, weggerufen wurde von Gott. Ich finde das gut, wenn wir sagen, wir wissen nicht. Solche Dinge begeben sich in einer Welt, die leidet. Und dieser Steuererlass, der musste sein, denn die Kaiser dieser Welt, die brauchen viel, viel Geld. Nicht bloß heute wird die Mehrwertsteuer erhöht, sondern damals musste sie auch erhöht werden. Denn man braucht immer mehr Geld. Und dann müssen Steuerlisten angefertigt werden, damit genauer ausgemacht werden kann, wer wie viel zu zahlen hat. Das sind ganz selbstverständliche staatliche Gesetze, denen auch Christen unterstehen. Aber wie viel Not wird auf dem Rücken eines solchen Gesetzes über die kleinen Leute gebracht, die plötzlich losziehen müssen, weil nur in ihrer Geburtsstadt die Zahl richtig erhoben werden kann. Und nun machen sie sich auf und dann gibt es kein Quartier und Geld ist keins da. Es begab sich. Wer will denn jetzt von Schuld reden? Wer schuld ist an der ganzen Sache? Das löst ja gar nichts. Das hilft uns doch noch nichts, wenn heute so helle Köpfe für alle schrecklichen Ereignisse in der Zeitung den Schuldigen gefunden haben, sagen, die sind's, da haben wir sie, die Imperialisten und die anderen und die Kapitalisten und da liegt das Böse. Sondern das Schlimme ist doch, dass Menschen leiden unter diesen Dingen, die sich so zufällig begeben. Und da entsteht so schrecklich viel Not. Und die lässt sich gar nicht lösen, die Not. Und jetzt kommt das Merkwürdige, dass Gott die Zufälligkeiten, auch die Zufälligkeiten des Bösen, einordnen kann in seinen Heilsplan. Ich kann die Gleichung nie vollziehen, die manche recht kühn vollziehen, als ob Gott das alles tun würde. Ich weiß nicht, ist das wirklich Gott? Ist das nicht die Bosheit der Menschen? Wenn heute in Angola geschossen wird, dann schießt doch nicht Gott, dann sind das doch Menschen. Sondern was mich einzig tröstet, ist, dass Gott in der Willkür der Menschen seine Geschichte weitermachen kann. Trotz der Menschen, trotz der Bosheit, trotz eines Augustus und seines Gesetzes, ja sogar, dass er das Böse mit einbauen kann in seinen Plan. So viele um uns her nehmen ja Anstoß, als ob wir immer wieder sagen würden, Gott würde das Böse in der Welt machen, und das stimmt ja nicht. Gott macht ja nicht die Kriege. Nein, Gott kann aus Schwerem, Gott kann aus Kriegen noch sein Gutes machen. Das kann er. Und das ist ein Wunder, um das man beten darf. Und das ist in dieser Weihnachtsgeschichte so groß, dass dieser gemeine Erlass des Augustus, der so viel Not bringt, mithelfen muss, dass das größte Ereignis geschieht. Das darf den Augustus nicht als Entschuldigung dienen. Und damit wird das Böse der Sache auch nicht gemildert. Er haftet für seine Tat. Und das Böse, was Menschen anrichten, das bleibt böse. Auch wenn Gott es in seinen Heilsplan einbaut. Das ist ja ein Gedanke, der oft in der Bibel vorkommt. Und nur so redet die Bibel von Führung. Sie sagt nicht einfach, dass wir Marionetten Gottes sind, das stimmt doch gar nicht. Augustus hat sein Gesetz ohne Gott ausgedacht. Das Blach war ein reiner Geldgedanke, ein Herrschaftsgedanke. Wie nicht anders ist es etwa in der Geschichte des Josef gewesen. Als diese Brüder nur den einen Gedanken haben, wie werden wir mit unserem Josef fertig? Wie legen wir ihn um? Und dann werfen sie ihn in den Brunnen hinein. Da war doch nichts weiter da als Gemeinheit und Hass. Dann schrecken sie vor nichts zurück und verkaufen ihren Bruder als Sklaven. Kann es noch schlimmer kommen mit einem Menschen? Und nicht nur das, dann ist die Leidenskette dieses Josef noch nicht zu Ende. Er steht dort unten in Ägypten auf dem Markt und die Leute kommen vorbei und schauen ihm in den Mund, wie gesund seine Zähne sind, wie man Pferde anschaut, ob er Arbeitskraft hat, ob seine Muskeln stark sind. Und der Josef hofft doch auch irgendwo auf Gott, ob Gott nicht in dieser ganz schweren Führung, in der Bosheit der Menschen nicht doch noch da ist. Nein, nein, nein. Wie wenn er abwesend wäre. Er kommt in dieses Haus des Potiphar und es nützt gar nichts, dass er einer der treuesten Diener ist. Gerade dort, wo er seinen Prinzipien und Gott treu bleibt, genau dort wird er wieder verkauft. Und die Frau klagt ihn an und keiner hört auf sein Wort. Die Lüge triumphiert und man sperrt ihn ohne Prozess ins Gefängnis. Jahrelang, es bleibt dunkel über ihm. Denn sie, und dann würden wir doch schreien und sagen, Gott, wie kannst du das jetzt zulassen in dieser Welt? Es ist doch tatsächlich so unnütz, dass man dir dient. Es kommt doch nichts dabei raus und deine Hand ist zu kurz, du kannst mir gar nicht mehr helfen. Und am Ende sagt gerade dieser Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Ihr habt nur geplant, mein Leben zu zerstören. Aber, und in seinem Leben stand dieses große Aber, Gott gedachte es gut mit mir zu machen. Und deshalb ist mein Leben nicht im Chaos geendet. Wenn in ihrem Leben das steht, dass sie ein Kind Gottes sind, wenn sie ihr Leben in die Hand Gottes gegeben haben, können sie durch alle Willkür der Menschen hindurchgehen. Es kann ihnen viel Schweres geschehen. Sie können wie Josef jahrelang unschuldig im Gefängnis sitzen. Aber am Ende hat Gott ihr Leben doch geführt. Und er kann dann sogar die Bosheit der Menschen einplanen. Wir haben früher mal das Bild gebraucht, das ist wie wenn ein Kind gegen den Weltmeister im Schachspiel spielt. Da kann das Kind seine Schachfiguren, sein Pferdchen und seinen Läufer setzen, wie es will. Der gute Schachspieler setzt seinen Zug dagegen. Und wenn in ihrem Leben Menschen noch so sehr ihre Willkür an den Tag legen, wenn Gott seine Schachfiguren anders setzt, wenn Gott in ihrem Leben seine Figuren setzt und sie ihm gehorsam sein können, dann kann nichts geschehen. Die Maria hatte diese abwartende Haltung, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie weiß davon etwas und sie hat deshalb die Ruhe gehabt und die Geduld, auch in der Nacht, wo kein Bett da war, wo sie doch einen so nötig brauchte. Ich wäre in dieser Nacht wild geworden und gesagt, wo soll man denn noch? Ich wäre aufgebraust. Die Maria ist eine Frau des Glaubens. Sie weiß von dem verborgen wirkenden Gott, in dessen Hand sie ist. Die Zufälligkeiten unseres Lebens sind eingebaut in den Plan Gottes. Es begab sich. Das war unser erster Punkt. Und das Zweite, was mir wichtig ist, hier wird davon geschrieben, dass sie zurückkommen in die Stadt Bethlehem. Das liegt ja schon 1000 Jahre zurück. Von der Geburt Jesu her zurück, als damals Samuel in die Stadt Isais kam nach Bethlehem und diesen David salbte zum König über Israel. Und in der Zwischenzeit ist sehr viel Schweres geschehen. Lesen Sie doch einmal die Königsgeschichte, die in der Erschütterung geschrieben ist, wie diese Nachfolger des David ihre Berufung vergessen und wie man nichts mehr davon spürt, dass Gott diesen Plan über dieser Familie David hat. Aber Gott gibt nicht auf. Und es gibt bei Gott solche Segenslinien, die weit laufen über Generationen hinweg. Ich möchte Sie bitten, versäumen Sie das nicht in der Fürbitte. Über Kinder und Enkel und Patenkinder hinterdrein zu beten. Auch wenn Sie sagen, ich sehe nichts davon und ich spüre nichts davon. Dass da irgendwo so ein Zimmermannsgeselle mit der Maria durch das Land irrt, wer ahnt, dass das ein Segen von über 1000 Jahren auf ihm liegt. Eine Erwählung, die Gott einmal getroffen hat. Weil Gott Erwählungen nicht aufhebt. Jetzt sagen Sie, welche Erwählung habe ich denn? Ich bin ja nicht aus dem Geschlechte Davids. Es ist groß, dass über unserem Leben die alte Erwählung bei Gott immer fest bleibt, dass wir sein Ebenbild tragen. Und dass der lebendige Gott immer wieder anknüpft, nicht an einem guten Kern in uns, den haben wir nicht einmal, sondern einfach an dem, dass er uns einmal nach einem Plan, wie ein Architekt ein Haus baut nach einem Plan, so hat er aus unser Leben mit einem Plan geschaffen. Auch wenn heute nicht eine Linie mehr mit diesem Plan übereinstimmt, wo ein Mensch heute offen wird für den Ruf Gottes, kann dieses Neue geschehen, dass dieser Plan, dieses Ebenbild Gottes in ihm verwirklicht wird. Es kann ein Mensch noch so sehr zerstört und verbittert sein, wo er offen wird für den Ruf Gottes, kann Gott anfangen, an der alten Erwählung weiterzumachen. Das ist mir an der Geschichte vom verlorenen Sohn immer so groß, dass dieser Sohn dort in der Fremde alles verpulvert, was er vom Vater mitbekommen hat. Und als er heimkommt, hat er doch noch das Wichtigste bewahrt, obwohl das an ihm gar nicht mehr sichtbar war. Er blieb Kind des Vaters. Und das steht über jedem Menschen. Und wenn einer irgendwo heute durch die Welt streift und sie treffen ihn, der gar nichts mehr weiß von seiner Berufung, sagen Sie es ihm, dass Gott in seinem Leben dieses alte, schöne Bild wieder einprägen will. So wie hier über diesem Josef und über Maria eine alte Verheißung wahr wird. Wie eine verborgene Perle tragen wir einen Schatz mit uns. Es geht nicht jetzt darum, ob ich mich christlich aktiviere, sondern es geht auch darum, ob Gott seine Pläne zu Ende bringen kann in unserem Leben. Wir sind doch nur die gehorsamen Werkzeuge. Und wieder wollte ich sagen, ist die Glaubenshaltung, die Maria hat, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich will mich dir zur Verfügung stellen, wirke du, Gottes Plan soll zur Vollendung kommen. Das Große in unserem Leben ist ja, dass wir nach seinem Namen genannt sind. Und dass das in unserem Leben zum Durchbruch kommen soll. Das war das Zweite, was ich als Beobachtung Ihnen heute noch zeigen wollte. Das Erste war die Zufälligkeit unseres Lebens. Zweitens die Verheißungen und Pläne Gottes, die sich durchziehen. Und noch das Dritte, die Erneuerung der Welt. Was hat sich denn jetzt erneuert? Es hat sich sehr viel erneuert, dass mit dem Kommen Jesu der Vorhang im Tempel endgültig zerrissen war und dass es keine heiligen Plätze und keine heiligen Stätten mehr gibt. Es ist gar nicht zufällig gewesen, dass die Geburt Jesu in einer Notunterkunft geschehen ist und dass die Ersten, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, draußen an ihrem Arbeitsplatz waren. Mit dem Kommen Jesu ist die Welt nicht neu geworden, das ist falsch. Sondern ist das möglich geworden, dass hier und da in der Welt die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet. Es gibt einen ganz dummen Satz, überall sei Gott. Der kann natürlich irgendwo noch richtig sein, weil Gott natürlich überall ist. Aber wir sehen ja, wie überall in der Welt auch das Böse triumphiert. Und deshalb sehen wir Gott nicht. Sondern ich kann anders sagen, überall wo Jesus hinkommt, ist der Himmel da. Und das ist die Erfahrung von Weihnachten. Nicht jetzt eine komische Allerweltsreligion, überall ist Gott, sondern ich möchte Jesus in die Welt hineintragen. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz diese Herrlichkeit Jesus sichtbar machen. Nicht weil ich das kann mit meiner Frömmigkeit, sondern weil Jesus das will und weil er gehorsame Zeugen dazu braucht. Ich möchte seinen Namen bekannt machen. Was ist das, wenn das Christen wieder verstehen, dass sie solche Träger der Herrlichkeit Jesu werden, weil er mit seinem Kommen in dieser Welt hier und da seine Herrlichkeit sehen lassen will? Nicht bloß im Stall von Bethlehem und nicht bloß draußen auf dem Hirtenfeld, sondern in ihren Häusern und in ihren Familien, dort wo sie Besuche machen in einem Krankenbett, in einem Gefängnis, wo man einen Dienst tut, unter Verzweifelten und schwermütigen Menschen, weil er mit seiner Herrlichkeit stärker ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, du bist ja bei mir. Seit deinem Kommen weiß ich das, Herr, dass du da bist und dass deine Herrlichkeit und deine Helle alles Dunkle überstrahlen muss. Amen. Du großer und starker Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Wir wollen deine Verheißungen annehmen über unserem Leben und wollen unser Leben unter deine Herrschaft stellen. Wir bitten dich, Herr, mach uns deine Pläne mit unserem Leben groß. Wir wollen das fest und gewiss wissen über uns, dass du aus allem, was uns geschehen mag, trotzdem deinen Plan zu Ende bringst. Herr, lass uns nur nicht von dir weggerissen werden. Lass uns nur nicht dem Zufall übergeben sein, sondern führe du deine Sache mit uns zu Ende. Wir bitten dich auch für deine ganze Christenheit. Herr, treibe du hier dein Werk und lass doch du immer wieder neue Aufbrüche geschehen, dass Menschen zu einem lebendigen Glauben an dich kommen. Und gib uns wieder einen neuen Mut und eine neue Freude, in die Welt und ihre Dunkelheiten hinein dein Wort zu tragen und durch dich Licht zu bringen zu Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Dorthin, wo keine Liebe mehr ist. Dorthin, wo Menschen verzweifelt sind. Du willst in dieser Welt Heil schaffen. Herr, verzeih uns, wo wir so träge sind und so wenig wagen unter deiner Verheißung. Wir bitten dich jetzt auch für diese Welt mit ihrem Unfrieden, mit ihrer ganzen Not, mit all dem Hunger und den Leiden und der Ungerechtigkeit. Lass du Menschen ruhig werden unter deiner Verheißung, dass du bei ihnen bist auch in der Nacht und dass, wo du bist, das Heil anbricht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.